Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur März-Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins Deutscher Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Diesmal begrüßt Sie Gábor Schultheiss aus Südungarn aus dem Funkhaus Fünfkirchen. Der Frühling ist langsam, aber sicher da. Die Tageshöchstwerte steigen in den kommenden Tagen über die 15 Grad Celsius Marke. Aber es bleibt noch regnerisch, also typisches Frühlingswetter. Zum dritten Mal meldet sich unsere Gemeinschaftssendung in diesem Jahr. Hier folgen nun auch die Themen der heutigen Ausgabe im Überblick. Rumäniendeutsche Schriftstellerin Iris Wolf las im Bukarester Goethe-Institut aus ihren Romanen. Die Deutsche aus dem Banat durch ihre Erzählungen. Mit dem Titel unter anderem wurde eine neue Ausstellung in Fünfkirchen eröffnet, 14. Auflage des Wettbewerbs Kindermalen ihre Heimat und Bemühungen, um die Kirchengemeinde von Kaist zu erhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind die Themen unserer März-Ausgabe. Seien Sie mit dabei. Iris Wolf ist eine rumäniendeutsche Schriftstellerin. Sie wuchs im siebenbürgischen Hermannstadt und im Banat der Semlak auf und wanderte 1985 zusammen mit ihrer Familie nach Deutschland aus. Dort studierte sie deutsche Sprache und Literatur, Religionswissenschaft sowie Grafik und Malerei an der Philipps-Universität Marburg. 2003 bis 2013 war Iris Wolf Mitarbeiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach sowie Dozentin für Kunstvermittlung. 2013 war sie Literaturstipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg. Neben dem Schreiben arbeitet sie als Koordinatorin für kulturelle Bildung im Kulturamt Freiburg. Ihr erster Roman Halber Stein erhielt den Ernst-Habermann-Preis 2014. Sowohl in ihrem Debütroman als auch in den nächsten beiden Romanen Leuchtende Schatten und So tun, als ob es regnet, erzählt Iris Wolf von Schönheit und Schrecken des Lebens in und außerhalb Siebenbürgens. In diesem Monat befand sich Iris Wolf auf Einladung des österreichischen Kulturforums auf einer Lesereise durch Rumänien. Am 3. März las sie im Bukarester Goethe-Institut aus ihren Romanen. Wie es dazu kam, erfuhr Monika Strava von Radio Bukarest im Gespräch mit Iris Wolf.
Der Verlag hat diese Finanzierung durch das österreichische Kulturforum bekommen, die sich um einen Austausch zwischen Österreich und Rumänien bemühen und diese Lesereise zusammengestellt. Für mich ist es ein großes Geschenk, weil ich jetzt an Orte auch reisen kann, die ich bislang nicht kannte. Ich war noch nie in Bukarest, ich war noch nie in Temeswar. Meine Kenntnis des Landes hat sich wirklich sehr stark auf Siebenbürgen auch fokussiert und ich freue mich, dass ich ganz komprimiert in diesen 10 Tagen von Ost nach West, nach Süd, nach Nord reisen darf.
Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen liegt Ihnen besonders am Herzen, auch wenn Sie schon sehr früh ausgewandert sind mit der Familie. Was fasziniert Sie weiterhin an diesem Thema, dass Sie Ihre Romane diesem Thema widmen?
Ich stelle mir selbst manchmal die Frage, warum die Fantasie, wenn ich Geschichten schreibe, mich immer an diesen Ort zurückführt. Vielleicht, weil ich den Eindruck habe, dass hier noch so viele Geschichten nicht erzählt wurden. Oder vielleicht auch, weil durch die Auswanderung der Siebenbürger Sachsen diese Geschichte droht, vergessen zu werden, weil es sind natürlich die Generation meiner Eltern und Großeltern, die viel davon berichten können und meine Generation, da droht es natürlich vergessen zu werden, wenn man es nicht pflegt und im Halben Stein gibt es ja diesen Satz, wenn man erinnert, kann man nicht verlieren und das ist vielleicht ein heimlicher Motor, der mich antreibt, einfach immer wieder auf Spurensuche in meinem Heimatland zu gehen.
Wie reagieren zum Beispiel die Rumänendeutschen, die ausgewandert sind, auf ihre Bücher?
Es gab eine große Resonanz auf den Halben Stein, die mich sehr berührt hat. Also Leser haben mir geschrieben, die gesagt haben, sie haben versucht, nach vorne zu schauen und sich nicht mit dem Vergangenen zu beschäftigen und dass sie durch die Lektüre des Buches sich den eigenen Erinnerungen wieder zugewandt haben oder vielleicht sogar das erste Mal wieder nach Rumänien gefahren sind. Das ist ja natürlich auch eine Trauerarbeit, die man leisten muss und es tut auch weh, wenn man sich damit auseinandersetzt. auseinandersetzt mit diesem großen Verlust der Heimat. Und gleichzeitig fand ich es interessant, dass auch Bundesdeutsche mir geschrieben haben oder Leute, die aus anderen Ländern nach Deutschland ausgewandert sind, dass sie sich damit identifizieren konnten und dass ein Leben vielleicht, jedes Leben so einen halben Stein in sich trägt aus angedachten, nicht vollendeten, zurückgelassenem. Und auch sobald man eine Ländergrenze überwindet, hat man vielleicht so einen halben Stein.
Sie haben sich für das letzte Buch ein rumänisches Sprichwort sozusagen ausgewählt, so tun, als ob es regnet. Sie haben gesagt, Sie haben schon gewusst, dass das der Titel ist und dass Sie sich beim Verlag durchsetzen mussten. Wie kamen Sie auf diesen Titel?
Das ist ein Sprichwort, was ich selbst oft gehört habe in der Familie und das galt oft mir. Es gibt bei Lenz, den ich am Anfang des dritten Romans auch zitiere, du musst dich umschauen, sieh um dich, was du bemerkst, das gehört dir. Bei Lenz gibt es immer wieder diese Beobachtermenschen und die stehen im Widerspruch mit den Wirklichkeitsmenschen, die tätigen Menschen. Und ich war immer auch kein Wirklichkeitsmensch und habe mich in die Literatur geflüchtet oder wollte Dinge nicht tun und habe dann diesen Satz präsentiert bekommen, dass ich so tue, als ob es regnet. Und deswegen habe ich diese Eigenschaft vielleicht auch Henriette gegeben, die Hauptfigur des dritten Romans, die sich eben durch diese Eigenschaft auszeichnet, dass sie sich oft zurückzieht.
Frau Wolf, Literatur ist nicht nur für die Lesenden, sondern auch für die Autoren ein Zufluchtsort. Sie erschaffen Welten, Handlungen, Figuren und leben vieles aus, was man im wirklichen Leben nicht ausleben kann. Wie gehen Sie vor beim Konzipieren eines neuen Romans?
Sobald man ein neues Buch anfängt, wie jetzt das vierte, prüft man alles, was einem geschieht, nicht mehr für das eigene Leben, sondern für die Figuren. Es ist eine Art Besessenheit, die man haben muss vielleicht auch, um diese Disziplin auch aufzubringen, dass man eine Welt ausbuchstabiert, die es nicht gibt, aber die genauso wirklich sein soll und sich auch messen lassen soll am echten Leben. Und man lebt mit diesen Figuren als seien es echte Menschen und man denkt über sie nach und sie sind einem ganz nah. Ich arbeite immer auch an den Figuren am meisten. Sie sollen wie echte Menschen sein und der Leser soll nicht das Gefühl haben, dass ihm eine konstruierte Geschichte erzählt wird oder die Figuren machen. In manchen Büchern, vielleicht kennen Sie das auch aus eigenen Lesegewohnheiten, die machen plötzlich Dinge und man merkt, das stimmt nicht, das wird der Figur nicht gerecht. Da wird mir eine Geschichte erzählt, die konstruiert ist. Und das schönste Kompliment ist, wenn die Leser sagen, mit deiner Ursula-Oma würde ich gerne einen Schnaps trinken. Also wenn sie sie behandeln wie echte Menschen.
Entscheidet manchmal auch der Zufall den Werdegang eines Romans?
Ja, es ist wichtig, mit dem Zufall zu arbeiten und manchmal auch fixen Ideen nachzugehen, obwohl man gar nicht weiß, welchen Stellenwert haben sie in der Geschichte. Sind sie wirklich wichtig für den Fortgang der Geschichte oder sind sie irgendeinen komischen Umweg, den der Leser dann gehen muss? Aber das entscheidet sich meistens dann in diesem Weg des Schreibens, dass man manchmal auch liebgewonnene Szenen loslassen muss, weil man merkt, es sind Sackgassen für den Leser. Manchmal schicke ich Leser auch gerne in kleine, also ich lasse ihn gerne manchmal kleine Umwege gehen, wie zum Beispiel mit Ellemers Garten, wo man denkt, ach, hier geht es um ihn und seine geheime Gesellschaft der Schlaflosen. Und dann merkt, nein, hier steht jemand ganz anders im Mittelpunkt, seine Enkeltochter Henriette. Solche kleinen Umwege mute ich dem Leser zu, aber man merkt im Lauf des Schreibens dann, wenn man das Buch loslassen muss, sehr genau, von was man sich trennen sollte.
Das Thema Heimat ist immer aktueller und präsenter, vor allem im europäischen Kontext. Sie haben auch gesagt, Sie lesen auch gerne Bücher von Autoren, die zufällig in Deutschland wohnen, aber aus anderen europäischen Ländern kommen. Wie wichtig ist dieser Bezug zur alten Heimat und wie wichtig ist es, diese Geschichte zu kennen, damit man auch weitergehen kann?
Am Anfang hatte ich Furcht, dass man mir so das Label Heimatautorin aufdichtet. Ich glaube, dass Heimat ein Wort ist oder ein Gefühl oder eine Suche, die jeder Mensch immer hat. Und habe mich dann darüber gefreut, dass es auch gerade in Deutschland jetzt öfter in den Medien besprochen wird und ihm auch dieses Volkstümliche ein bisschen abhanden kommt, sondern dass man sich ganz neutral und authentisch über das unterhalten kann, was Heimat für jeden einzelnen Mensch bedeutet. Im Halben Stein hat Sine, die Protagonistin, die These, dass man sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen sollte, um die Gegenwart und Zukunft auch in die Hand nehmen zu können. Ich glaube nicht, dass man irgendwas im Leben zurücklassen kann, seien es Kleinigkeiten, auch manchmal eine Schuld, die man sich aufgeladen hat. Es kommt alles zurück.
Wie haben Sie die Lesung heute Abend empfunden? Da waren auch Studenten, die Sie überrascht haben mit einer kleinen Übersetzung.
Für mich war es ein ganz beglückender Auftakt heute in Bukarest. zu sein und zu sehen, dass so viele junge Studenten im Publikum sind, die auch tolle Fragen gestellt haben, weil diese Fragen ganz nah am Text sich orientiert haben. Ich bin viel auf Lesungen unterwegs und die meisten Menschen wollen natürlich dann biografische Details haben. Und ich freue mich immer diebisch, wenn jemand Fragen zum Text hat, weil darum geht's: Wie ist der Text gemacht? Warum muss eine Figur sterben? Was bedeutet eine Frau, die an die Tür klopft? Weil dann merke ich eben, welche Fragen sich die Leser stellen. Ich schreibe den Text, ich kenne meine Figuren, ich kenne diese Welt, aber ich weiß nicht, welche Welten und Fragen bei den Lesern entstehen. Und das ist schön, wenn mir das an so einem Abend auch zurückgeschenkt wird.
Sie nehmen in Kürze auch an der Buchmesse in Leipzig teil. Was werden Sie da konkret machen auf der Messe?
Ich bin eingeladen zu einer Podiumsdiskussion, auf die ich mich sehr freue. Der andere Blick: Rumänien in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Und da freue ich mich vor allem auf andere Mitdiskutanten zu treffen. Und wir sprechen dann eben über ein Land, zu dem jeder eigene Bezüge hat. Ich finde das sehr schön, dass Rumänien Gastland ist auf der Leipziger Buchmesse, weil ich denke, dass immer noch viele kein differenziertes Bild von diesem Landstrich haben. Man hat so ein paar Schablonen im Kopf und die stülpt man diesem Land über. Und das ist die große Möglichkeit, jetzt in Leipzig auch diesen festgefahrenen Bildern vielleicht neue Nuancen abzugewinnen.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Ein für die deutsche Gemeinschaft in Rumänien sehr wichtiges Buch wurde im Monat März im Temeswarer Adam Müller Guttenbrunn Haus vorgestellt. Die Deutschen aus dem Banat durch ihre Erzählungen, erschienen im Februar 2018 im Polyrom Verlag. Zur Präsentation luden das Deutsche Regionalforum Banat und die Hans-Seidel-Stiftung ein, die das Erscheinen des Buches finanziell unterstützt hat. Adi Ardelean von Radio Temeswar fasst zusammen:
Die Geschichte der Deutschen aus dem Banat mit all ihren fröhlichen und traurigen Seiten ist wenig bekannt. Viele rumänische Bürger wissen gar nicht, dass es in diesem Landesteil eine deutsche Gemeinschaft gegeben hat und teilweise noch gibt. Das Buch »Die Deutschen aus dem Banat« durch ihre Erzählungen verschafft einen Einblick in diese Gemeinschaft und in deren Geschichte. Es geht dabei um die ergänzte Neuauflage des im Jahr 2000 in rumänischer Sprache erschienenen gleichnamigen Bandes. Im Vergleich zur alten Auflage bringt die aktuelle ein doppeltes Volumen an Informationen, 20 neue Interviews, ein reiches Bildmaterial aus den persönlichen Archiven der Interviewten, eine neue und bessere Strukturierung, Indizien, die die Verbindung zwischen den verschiedenen Interviews schaffen, ein Glossar zur Erläuterung der verschiedenen Begriffe wie Schwabenzüge, Kirchweih oder Heimat, sowie eine neue Studie als Vorwort auf Rumänisch und Deutsch, so die Kulturanthropologin und Koordinatorin des Bandes Smart.
Este nou și faptul că generația reprezentată în prima ediție e secundată aici pe bune.
Neu ist auch die Tatsache, dass die Generation, die in der ersten Auflage vertreten war, nun von einer nachfolgenden Generation sekundiert wird, indem die Kinder der Interviewten zu den Erinnerungen ihrer Eltern und Vorfahren befragt werden. Dieses Gedächtnis zweiten Grades ist für uns Forscher sehr wichtig, da es uns zeigt, wie die Erinnerungen weitergegeben werden, wie sie verloren gehen, beziehungsweise wie das Vergessen eintrifft oder wie sich die Erinnerungen durch die Gegebenheiten der Gegenwart verändern.
Das Buch enthält auch eine wissenschaftliche Studie zur 300-jährigen Geschichte der Gemeinschaft, angefangen mit der Einwanderung über den Aufbau der Region, die zwei Weltkriege, die Deportation, die Rückkehr in die Heimat und bis zur Auswanderung nach Deutschland bzw. zum Beschluss, in Rumänien weiterzuleben. Aus historischer Sicht sei der Band wichtig, weil er der nachkommenden Generationen ein Gesamtbild des Geschehenen aus der Perspektive des Einzelnen ermöglicht, erklärten die bei der Buchpräsentation anwesenden Historiker Rudolf Gräf aus Klausenburg und Vasile Deutsche aus Temeswar.
Aus meiner Sicht ist eine enorme Bedeutung in der Wiederherstellung des Rechts auf eigene Erinnerung des Individuums. Eine Erinnerung, die, wie Reinhard Koselleck sagt, nicht austauschbar ist, nicht vergleichbar ist, nicht einem anderen zugeschrieben werden ist und sich auch schwer eröffnet. Auf diese Art und Weise aber wird dieses Recht gegeben. Es geht um die Würde des Menschen, es geht um sein Recht, über sein Leben nachzudenken und darüber zu berichten. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, das wird eine wichtige Quelle sein für die Geschichte der deutschen Gemeinschaft aus Rumänien, aus dem Banat speziell, wird eine Quelle sein über die Art und Weise, wie dieses Erlebnis Deportation in die Sowjetunion, in den Balkan bearbeitet wird von der Generation, die das überlebt hat. Es wird ein Thema sein für die Nachfolgegeneration, die sich darüber Gedanken machen können, in einer Zeit, in der sich sehr viele Dinge verändert haben. Es ist eine große Zeitspanne von diesen dramatischen Ereignissen, die meine Generation, hoffentlich deine Generation, hoffentlich eine andere, nicht mehr erleben wird. Aber das Lesen kann uns darauf aufmerksam machen, dass es immer möglich ist.
Es ist eine wichtige Sache für die Historiker, solche Bücher in Betracht zu nehmen, weil sonst die Geschichte enthumanisiert bleibt, also ohne konkrete Menschen, ohne uns eigentlich. Die Menschen sind eigentlich die Hauptdarsteller der Geschichte, nicht solche leere Begriffe wie Klasse oder Nationen oder Rasse und so weiter. Eine Geschichte ohne Menschen ist eigentlich keine Geschichte.
Jeder hat seine eigene Erinnerung in sein eigenes, Kosolek sagt das sehr schön, er sagt in sein eigenes Fleisch gelebt. Ja? Er sagt in jede Niere und Leber und Lungen ist das reingelebt. Und sicher, man muss diese Elemente sehen, die gemeinsam sind, aber jeder hat das wie anders verarbeitet, hat sich auch wie anders verhalten, hat auch wie anders wahrgenommen. Man sieht, es sind Leute, die erzählen über die Bubenstreiche, die sie gemacht haben in der Zeit. Ja, so dass ein Enkelkind sagt, ja, was habt ihr da die ganze Zeit gemacht? Ja, und da sagt der eine, wenn wir nicht gelacht hätten, hätten wir verrückt geworden. Andere konnten es nicht verkraften. Sie haben gehört, was auch da erzählt wurde, haben sich selbst verwundert, haben sich verstümmelt, damit sie rauskommen aus den Sachen. Es sind gemeinsame Rahmenbedingungen für diese Erinnerungen, aber jeder tragt sein Schicksal allein eigentlich, ja, und sein Los allein. Jetzt ist es schön, dass man ihnen diese Ehre gibt, gegen Ende, nach langer Zeit, wo sie das überlebt haben, dass man sagt, ja, es ist wichtig, was ihr erlebt habt. Wir nehmen das auch wahr und wir versuchen zu überlegen, ob wir was machen können, dass das nicht mehr geschieht. Eigentlich, das ist die grundsätzliche Frage. Sonst hat die Geschichte keinen Sinn.
Es gibt eigentlich keine objektive Geschichte. Ich glaube, dass die Historiker selbst keine objektive Geschichte erzählen oder schreiben. Die Historiker selbst halten an ihren Werten und so weiter und alles, was sie erzählen, enthält eine Dose Subjektivität. Wir reden jetzt aber über eine Geschichte nicht von oben, sondern von unten. Also wir reden jetzt nicht über die Adlerperspektive, die Geschichte der Fürsten, der Könige, der Kaiser und so weiter, sondern über eine sogenannte Froschperspektive, die Geschichte von unten, wie einfache Leute die Vergangenheit sehen und auch darstellen.
Das Buch porträtiert durch Interviews ganz verschiedene Personen der deutschen Gemeinschaft aus dem Banat, unterschiedlicher Ausbildung, aus unterschiedlichen Sozialklassen und mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Die Idee hinter dem Projekt war, nicht unbedingt die Persönlichkeiten der Gemeinschaft erzählen zu lassen, sondern jene Personen zu Wort kommen zu lassen, deren Stimme gewöhnlich nicht gehört wird, so die Koordinatorin des Bandes Maranda Vultur. Dennoch zählen zu den Interviewten auch bekannte Namen aus der Gemeinschaft, wie der verstorbene Altbischof von Temeswar Sebastian Kräuter, der ehemalige ebenfalls verstorbene Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat, Professor Karl Singer, sowie sein Nachfolger im Amt, Professor Johann Fernbach.
Wir sind Nachbarn. Unsere Kinder haben zusammen auf der Straße gespielt. Ich kenne ihre Familie und sie kennt meine Familie. Und so hat sie erfahren, dass ich auch Vorsitzender des Demokratischen Forums im Banat bin. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat mich gefragt, wollen Sie ein Interview machen? Sag ich, ja, natürlich. Ich habe nicht gefragt, um was es handelt. Sie hat Fragen gestellt und ich habe ihr geantwortet. Alles aus meiner Erinnerung, was meine Eltern und überhaupt meine Großeltern mir erzählt haben. Meine Generation hat sehr wenig gelernt, bereits nichts über unsere Geschichte. Aber jetzt haben wir die Gelegenheit. Und so wie wir das heutzutage hören, wie es einmal war, so müsste die rumänische Bevölkerung auch wissen, dass wir hier sind und dass wir unsere Heimat hier haben. Und wie die Frau Schuster auch gesagt hat, wenn mich jemand fragt, was bist du, ein Rumäne oder ein Deutscher? Natürlich sagen wir alle, ich bin ein Banater Deutscher.
Die Idee, das Buch Die Deutschen aus dem Banat durch ihre Erzählungen zu veröffentlichen, kam infolge der nun fast 30-jährigen Forschung der Gruppe um die Kulturanthropologin Maranda Vultur innerhalb der Stiftung Das Dritte Europa. Sie nahm sich vor, eine Gedächtniskarte des Banats zu erstellen, die alle in der Region lebenden Ethnien einbeziehen soll.
Prima intenția a fost de a crea această arhivă a memoriei Banatului pe toate grupurile etnice.
Das erste Vorhaben war, die Erstellung dieses Archivs des Banater Gedächtnisses all seiner ethnischen Gruppen. Innerhalb unserer Forschung gingen wir auf die Gedächtnissolidaritäten ein, die von traumatischen Erfahrungen oder vom Zusammenleben verursacht wurden. Weil Anfang der 1990er Jahre die Deutschen noch zahlreich da waren, machten sie sich leicht bemerkbar. Die Deutschen haben einen Kultus für das Gedächtnis. In ihren Häusern haben wir kleine Museen vorgefunden, interessante Familienarchive, Stammbäume, Bilder, Tagebücher, Briefe und all das war aus der Sicht unserer Forschung sehr attraktiv. Mehr noch, ich bin 1950 geboren und damals lernten die Kinder im Banat Deutsch als erste Fremdsprache. Mit 14 konnte ich schon gut Deutsch sprechen. Mittlerweile habe ich leider die Sprache etwas verlernt. Meine Tochter aber habe ich in der deutschen Schule eingeschrieben. Ich hatte viele deutsche Familienfreunde in den Dörfern. Mein Vater war Arzt und er hatte viele deutsche Patienten. Manchmal besuchten wir gemeinsam die Volksfeste der Gemeinschaft. Beeindruckt haben mich dabei immer die Ordnung sowie die Art und Weise, wie die Deutschen ihren Wohnort und ihren Haushalt organisieren konnten.
Auch wenn die Kulturanthropologin Smaranda Vultur gegen Stereotypen und Klischees kämpft, gibt sie zu, dass beim Lesen des Buchs ein Gesamtbild des Banater Deutschen hervorragt. Er wird von den anderen Banatern als Modell empfunden, sein Haushalt ist richtig und ordentlich aufgestellt, er leistet seine Arbeit qualitativ und nach Zeitplan, ist gut organisiert, investiert in seine Ausbildung, ist ein Zivilisationsschaffender und er ist die Verkörperung des guten Kolonisten, des Menschen, der den Ort segnet, schlussfolgert die Koordinatorin des Bandes.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Unter anderem heißt eine neue Ausstellung im Janus Pannonius Museum in Fünfkirchen, welche gemeinsam mit dem Donauschwäbischen Zentralmuseum entstanden ist und als Wanderausstellung schon mehrere Länder bereiste. Christian Glass, Direktor des Ulmer Museums, eröffnete die Ausstellung in Fünfkirchen. Christina Arnold fragte ihn.
Das ist jetzt das erste Mal, dass diese Ausstellung in Ungarn ist. Freut mich sehr. Wir haben hier diese Fotoreise gemacht, die auch die Donauschwaben aus verschiedenen Ländern heute zeigt. Die Ausstellung war zuerst in Ulm zu sehen, dann war sie in Rumänien in drei Städten und jetzt in Pécs.
Warum ist diese Fotoausstellung überhaupt entstanden? Was ist das Ziel mit dieser gesamten Ausstellung?
Die Ausstellung besteht aus 60 Porträtsfotos und der Fotograf ist Dragoljub Samurovic, ein in Serbien nicht unbekannter Fotograf, der sehr viele Landschaftsaufnahmen gemacht hat. Und er ist vor einigen Jahren auf uns zugekommen, und zwar, weil er vom Schicksal der Jugoslawien-Deutschen in der Nachkriegszeit erst jetzt erfahren hat. Da sind ja noch 60.000 Menschen in Lagern umgekommen. Diese Tatsache hat ihn irgendwie nicht losgelassen und er sagte, er wollte wissen, was denn die Schwaben heute noch machen. Und dann sind wir mit ihm zusammengekommen und haben ihm vorgeschlagen, ein Projekt zu machen. Nicht nur die Schwaben in Serbien, sondern auch in Ungarn, in Rumänien und in Kroatien aufzusuchen und eine Fotoreportage zu machen.
Es ist ein Augenblick der heutigen Zeit. Ist es eigentlich selten, dass man heutiges Leben zeigt? Eher ist man gewöhnt, im Museum alte Sachen zu sehen.
Das ist ganz richtig und das ist auch das Besondere an dieser Ausstellung. Wir beschäftigen uns in der Regel mit dem Vergangenen, mit der Geschichte, mit dem, was nicht mehr ist. Und mit dieser Fotoausstellung wollten wir ganz bewusst auch in die Gegenwart gehen. Wir haben auch viele jüngere Menschen interviewt und porträtiert, die einen deutschen Hintergrund haben, aber heute natürlich rumänische oder serbische oder ungarische Staatsbürger sind und hier ihren Geschäften nachgehen, aber trotzdem diese Kultur noch in sich tragen.
Was zeigt er für Sie, diese Ausstellung? Was hat Sie vielleicht überrascht oder was kam für Sie dabei raus, womit man nicht gerechnet hat?
Also interessant für mich war vor allem die Vielfalt, die da zu sehen ist. Wenn wir von Schwaben, von Donauschwaben reden und von Traditionen, dann ist es ja meistens verbunden mit Folkloreveranstaltungen, mit Musik, mit Trachten. Aber die Menschen, die hier porträtiert werden, die stehen ganz normal im Leben, auch im Berufsleben oder sie sind auch Rentner oder ganz jung. Aus Ungarn haben wir sogar eine Artistin und die Vielfalt, das finden wir interessant und wie die Menschen mit ihren deutschen Wurzeln auch umgehen und wie sie es in ihren Alltag integrieren.
Möchte Ihr Museum vielleicht in diese Richtung eher gehen, also die heutigen Augenblicke zeigen oder so ein bisschen vielleicht auch zukunftsweisend sein, anstatt so ein bisschen die alten Sachen noch zu bewahren?
Also als Museum haben wir natürlich als erstes die Aufgabe, das Historische zu bewahren, das sonst verloren geht. Das ist Aufgabe eines jeden Museums. Aber wir stellen uns auch der Gegenwart. Wir sind auch im Kontakt mit den deutschen Minderheitenvertretungen in diesen Ländern. In Ulm machen wir auch viele Veranstaltungen, auch über aktuelle Literatur und über Theatersachen. Das heißt, da sind wir auch ganz aktuell. Es ist beides, die Geschichte und die Gegenwart.
Bringt das die Länder oder die Nationalitäten auch ein bisschen zusammen? So eine gemeinsame Ausstellung, die dann durch diese Länder fährt.
Ja, ich hoffe sehr. Also das können wir nicht so beeinflussen als Museum. Aber uns ist auch aufgefallen, dass natürlich die Ungarndeutschen mit den Osjekern, mit den Essekern in Kroatien oder mit den Donauschwaben in der Bačka in Jugoslawien gar keinen Kontakt untereinander haben. Und auch im Banat, das ist auch nicht weit weg. Und das hat uns auch sehr gewundert, wie doch diese Nationalgrenzen auch diese deutsche Geschichte praktisch beeinflusst hat. Es wäre natürlich ein schöner Effekt, wenn hier die Menschen auch untereinander in Kontakt kommen.
Wie ist das Interesse für so eine Fotoausstellung? Reist man sich um diese Bilder?
Also reisen tut man sich nicht. Das ist jetzt keine Sensationsausstellung, aber es ist doch eine Ausstellung, die ihr Publikum findet. Und für mich ist es so, steter Tropfen hüllt den Stein. Das heißt, es ist ein kleiner Schritt weiter, auch die Aufmerksamkeit auf die deutsche Minderheit in dieser Region zu legen. Und das wird wohl auch wahrgenommen, muss man sagen.
Das ist Ihr Ziel, so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf diese Minderheiten zu lenken?
Ja, sicher. Das ist ja unsere Arbeit überhaupt als Museum, also speziell natürlich die deutsche Minderheit, aber auch das Leben hier entlang der Donau, an der, wir sagen, mittleren Donau. Das ist so die große Region zwischen Budapest und Belgrad. Dieses Zusammenleben ganz vieler verschiedener Ethnien, verschiedener Gruppen, auch Konfessionen in einem Dorf, einer Stadt, das ist ein Thema, das uns heute in Europa brennend interessiert.
Wie hat sich diese Zusammenarbeit entwickelt zwischen Ihrem Museum und den Heimatländern dieser Minderheiten? Gibt es da einen engeren Kontakt, einen aktiveren Zusammenarbeit? Wie hat sich in den Jahren das entwickelt?
Wir sind ja ein relativ junges Museum. Wir sind vor 18 Jahren gegründet oder haben wir unsere Ausstellung eröffnet und im Jahr 2000. Und wir haben dann schon relativ bald auch die Fühler ausgestreckt, weil wir jetzt nicht bloß in Deutschland über die Donauschwaben berichten wollten, sondern wir wollten auch mit den Museen hier Kontakt haben. Begonnen hat es mit Novi Sad, mit dem Museum der Vojvodina ein Kontakt, aber auch in Temeswar mit dem Banater Museum, hier mit dem Janos Pannonius Museum in Peć. Das ist ganz wichtig. Inzwischen haben wir 8 Partnermuseen insgesamt, mit denen wir regelmäßig im Austausch stehen.
Was ist das nächste große Projekt?
Also das nächste große Projekt bei uns in Ulm ist, dass wir unsere jetzt schon 18 Jahre alte Ausstellung überarbeiten. Das wird ein bisschen dauern. Wir werden auch ein bisschen unser Museum schließen. Im nächsten Jahr haben wir noch eine Ausstellung vor, die sich mit dem Ende des Ersten Weltkrieges beschäftigt, die eigentlich danach fragt, was ist passiert, als sich die Grenzen geändert haben? Und wir sehen ja, wie stark diese Veränderungen auch bei den Menschen wirken. Und wir wollen fragen, was ist denn da nach 1918 passiert? Wie haben sich Identitäten gewandelt? Man war auf einmal Bürger eines neuen Nationalstaates, in Ungarn sehr reduziert, in Jugoslawien ein neuer Nationalstaat, in Rumänien auch. Und was ist da mit den Menschen passiert, was ja früher in der Monarchie noch gemeinsame Regionen waren?
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Über 70 Menschen bilden heute die siebenbürgische Kirchengemeinde von Kaist im rumänischen Verwaltungskreis Mireș. Die Gemeinde ist insbesondere durch ihre beeindruckende Kirchenburg bekannt, deren Turm dem Schäßburger Stundturm nachempfunden ist. Die Kirchenburg ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Vor allem junge Kaister bemühen sich seit Jahren um den Erhalt der Kirche und der geschrumpften Gemeinde. Eine Reportage von Christina Molnar von der deutschen Sendung des rumänischen Fernsehens in Neumarkt.
Anders als in vielen siebenbürgisch-sächsischen Dörfern, wo vor allem alte Menschen geblieben sind, leben in Kaist noch viele junge Leute, die auch im Gemeindeleben aktiv sein wollen. So auch Rudolf Boledna.
Ich bin in Kaist geboren, getauft, konfirmiert. Und nach meinem Studium habe ich mich entschlossen, wieder zurück nach Kaist zu kommen, zusammen mit meiner Frau. Ich habe das Glück, in Schäßburg arbeiten zu können. Und dann pendel ich jeden Morgen und Abend bis hin. Wir leben in einem Haus in Kaist. Und weil ich sehr viel von der Gemeinde halte, habe ich dann auch gesagt, wie kann man der Gemeinde weiterhelfen. Ich war ein bisschen aktiv in der Kirche und wurde dann ins Presbyterium gewählt. Und danach bin ich auch als Kirchenvater zuständig. Zusammen mit dem Kurator sind wir Anfang 30, also eine sehr junge Mannschaft sozusagen. Leider gab es ältere Leute nicht mehr, die verfügbar waren. Und wir haben uns dazu verpflichtet, unsere ganze diese Kaisertradition jetzt weiterzutragen, also selbstständige Kirchengemeinde zu haben. Dafür braucht es aber auch Leute, die arbeiten. So wurde ich dann auch als Kirchenvater ernannt. Und zurzeit hat die Kirchengemeinde Kaist, ja, weil sie auch unsere Gebäude, unsere Kirche und der Turm, die sind UNESCO-Weltkulturerbe. Und der vorige Kurator hat eine Person angestellt, die die Kirche ständig offen hält. Und das haben wir dann weitergeführt. Zum Beispiel haben wir allerhand aktive Sachen zu machen, zum Beispiel das ganze Gras mähen oder wir müssen uns um den Kirchhof kümmern. Wenn Probleme in der Kirche sind, müssen wir sie lösen. Ich meine jetzt effektive Hausmeisterprobleme, noch Ziegeln zu reinigen, Müll einzusammeln, eben was dazu gehört. Obwohl wir ziemlich wenige sind, wollen wir das jetzt auch weiterführen, damit auch die Zukunft gesichert ist. Wir haben auch ziemlich viele junge Mitglieder, also Kinder sind ziemlich viele, Jugendliche viele. Die Kirche zieht sie noch nicht so stark an, aber ich meine, unsere Geschichte und unsere Traditionen sollten so gut es geht behalten bleiben. Leider schauen wir in den benachbarten Gemeinden, dass es da gar keine Personen mehr gibt, die sich um all diese Sachen kümmern. Also die ganzen Leute sind ausgestorben und natürlich ausgewandert und es sind viele Gemeinden, die komplett leer dastehen. Und aus diesem Grund müssen wir uns um unsere Kirchen eigentlich kümmern. Wir wollen ja nicht auf dem Rand so sehen, wie da alles kaputt geht, sondern aktiv weiterhelfen. Vielleicht ist das auch ein gutes Beispiel für die anderen jungen Leute, uns zu folgen. Also es ist nicht so schwer, es nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch. Man macht nicht immer nur gute Sachen, man macht auch schlechte Sachen, aber man tut etwas und das ist dann unsere Freude.
Seit mehreren Jahren ist die in Kaist ansässige Stiftung Adept sehr aktiv. Sie hat auch einen Radweg für Mountainbike-Fahrer durch 4 siebenbürgisch-sächsische Dörfer angelegt. Die Stiftung möchte mit ihren Projekten die lokale Wirtschaft in den strukturschwachen Dörfern fördern und einen Ansatz für alternative Tourismusformen aufzeigen. Neben der Kirchenburg wurde auch ein Informationsbüro eingerichtet, wo auch traditionelle Produkte verkauft werden. Hier arbeitet Dorothea Battea-Ziegler, die aber oft in Verlegenheit gerät, wenn sie von den Touristen gefragt wird, was man in Kaist außer der Kirche noch besichtigen kann.
Es ist noch sehr viel zu tun. Die Burg ist eine Ruine, wirklich eine Ruine, die vielleicht auch bald gefährlich wird, weil ein großer Teil der Mauer eingestürzt ist. Am hinteren Teil, also dem Graben zu und vorne, ja, es kommt drauf an, möchte man Ruinen sehen, kann man sich was vorstellen oder möchte man irgendetwas sehen, was der Vorstellung ein bisschen nachhilft. Es kommen ja gewöhnlich Leute, die nicht sehr in der Natur herumgehen. Es kommen solche, die mal die Natur erleben wollen, aber dann auch nicht gleich so wild, denn die erschrecken dann vor allem. Und außerdem haben wir dann auch diese kurzen Wanderwege, wirklich nur von einer Viertelstunde ein bisschen rundherum gehen zu einer Quelle, zu unserem Leiberg. Manche gehen auch auf den Friedhof gerne, denn der Friedhof wurde wie ein botanischer Garten angelegt, ein bisschen vernachlässigt jetzt. Aber es ist nichts markiert und die Leute sehen dann so verzweifelt in die Welt. Es gibt sehr viel zu tun, also Kirche, Burg. Heute zum Beispiel kam ein Fräulein aus Hongkong, lebt in Kanada und war begeistert. Die ist durchs ganze Dorf gewandert, kann nicht Rumänisch, hat sie aber verlaufen, bloß nicht richtig verlaufen. Sie ist bloß durchs ganze Dorf gewandert und dann war sie so glücklich, denn sie hätte jetzt das ganze Dorf gesehen. Also erleben kann man schon vieles. Man muss es nur mögen, auch das Unvorhergesehene als natürlich und schön zu empfinden.
Es gibt viele Möglichkeiten, auch in einer kleinen Gemeinde. Das hat auch Rudolf Boledner erkannt, der gerne in sein Heimatdorf zurückgekehrt ist.
Es ist ja meine Heimatgemeinde. Ich bin da aufgewachsen und bin auch regelmäßig immer in die Kirche gegangen. Ich habe noch ein paar der alten Sachsen getroffen und irgendwie auch in meiner Familie, obwohl der größte Teil meiner Familie in Deutschland wohnt, waren sie noch sehr stolz drauf, in Kaist gewohnt zu haben und waren eigentlich ganz stolz auf ihre Gemeinde. Und ich bin dann auch sehr stolz auf meine Gemeinde geworden. Ich hatte das Glück, auch eine Frau kennenzulernen, die ist jetzt auch davon begeistert und hat sich sehr gut in die Gemeinde eingelebt. Und das war dann eigentlich ausschlaggebend. Also ich wollte zurückkommen und ich konnte zurückkommen. Und das habe ich dann auch getan. Mir gefällt es hier. Es ist nicht nur die Gebäude, diese sächsische Landschaft, sondern auch diese ganze Biodiversität. Wir hatten einen Besuch von Prinz Charles hier und er hat uns daran erinnert, dass was wir noch haben, vielleicht das haben sie vor 50 Jahren verloren. Also diese ganzen Gräser, die sie hier sehen, diesen ganzen Vogelgesang, Sachen, die uns alltäglich scheinen, gibt es nicht mehr anderswo. Es ist zwar schwer, aber vielleicht ist es wichtig im Leben auch solche Sachen noch zu haben. Und auch wenn man jetzt nicht so ein großes Auto fährt, aber so ein Vogelgezwitscher und diese Landschaft zu haben, ist mir mehr wert als andere Sachen. Luxusautos, Häuser in der Stadt oder oder Sachen. Ja. Aber das ist für jede Person ist das ein anderer Grund, warum sie hier bleiben. Also wie gesagt, Familie habe ich nicht mehr sehr viel hier, aber ich bin irgendwie gebunden an diese Gemeinde. Und ich will jetzt, so viel ich kann, auch dazu beitragen, dass viele Sachen besser werden, dass die Gemeinde wieder eine Gemeinde wird. Also die Leute arbeiten nicht mehr so gern zusammen. Es interessiert sie nicht mehr, was ihr Nachbar macht. Ja, gut, viele von uns haben gar keine Nachbarn mehr. Jedes zweite Haus steht fast leer. Das sind Sachen, die dich anziehen. Es ist noch nicht viel geregelt. Also man kann auch viele Sachen aufbauen und man würde sie gern ordentlich aufbauen. Sehr wenig ist geregelt. Und vielleicht gefällt mir auch das, es ist, dass keine Vorschriften noch hier. Du kannst jetzt deine eigenen Vorschriften erstellen und mit Hilfe von draußen, also die Westeuropäer haben das schon alles durchgemacht und die haben uns alle gewarnt, Leute, macht nicht dieselben Fehler, die wir gemacht haben. Zerstört nicht eure Dörfer durch gleiche Gebäude, damit alles gleich aussieht. Macht da nicht nur schönen englischen Rasen überall, haltet noch an eurem Klee und so weiter. Das sind Sachen, die sehr schwer fallen, aber da wollen wir eine Lösung suchen, dass das auch erhalten bleibt.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der internationale Wettbewerb Kinder malen ihre Heimat kam heuer zur 14. Auflage. Der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein des Forums der Banater Bergland Deutschen schreibt jedes zweite Jahr den großen Preis in diesem Bereich aus. Die Ausstellung der diesmal eingereichten Arbeiten wurde Ende März im Frederik-Osanam-Sozialzentrum in Reschica eröffnet. Ein Beitrag von Adi Ardelean.
Viele Besucher verschiedenen Alters kamen im Festsaal der Sozialstation im Reschicer Stadtzentrum zur Eröffnung der Ausstellung zusammen. Mehr als 200 Schüler der Klassen 1 bis 8 aus 5 verschiedenen Ländern reichten ihre Malereien für die aktuelle Auflage des Kinderwettbewerbs ein. Ausgestellt wurden sie gruppiert in 4 verschiedenen Alterskategorien der jungen Künstler und so wurden sie auch von einer Fachjury bewertet. Die Ausstellung eröffnete der Vorsitzende des Forums der Banater Berglanddeutschen, Erwin Josef Ziegler, mit einem Grußwort.
Seit 28 Jahren organisieren wir alle 2 Jahre diesen internationalen Wettbewerb. Und in diesem Jahr haben auch wieder mal Teilnehmer aus ganz Rumänien und aus dem Ausland teilgenommen. Es ist eine Auflage der Superlative, denn sehr viele Prämien wurden vergeben, Auszeichnungen. Und besonders wichtig ist, dass man damit die Kinder aufmuntert, mitzumachen. Wir haben hier in Reschica auch einen Kunstkreis, Deutsche Kunst Reschica. Wir haben auch die deutsche Abteilung vom Diakonowitsch-Tietz-Nationalkollegium. Aber auch die anderen Ortschaften haben verschiedene Einrichtungen, wo man zeichnen lernt und auch Preise damit gewinnt. Es ist eine Auflage, wo auch bei der Vernissage sehr viele Kinder, Jugendliche dabei genommen haben. Und ich denke, das ist eine der besten Auflagen bis jetzt.
Die Juroren hoben innerhalb der Vernissage die Bedeutung des Zeichenunterrichts in Schulen hervor, denn dadurch wird die Kreativität der Kinder gefördert. In jede der 4 Alterskategorien wurden jeweils der 1., 2. und 3. Preis verliehen, sowie mehrere Sonderpreise, aber auch der große Preis des Wettbewerbs. Zu den Preisträgern zählten Schüler aus Reschica, Steierdorf-Anina, Temeswar und Groß-St.-Nikolaus sowie aus Ortschaften in Ungarn, Kroatien, Slowenien und Deutschland. Mitglied der Jury ist seit den ersten Auflagen der örtliche Künstler Gustav Klinka, Leiter des Kreises Deutsche Kunst Reschica des Banater Bergland Forums.
Mit uns immer Klassen, 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, 4. Klasse bis 8. Und nachher nehmen wir von jeder Klasse 10 Bilder aus. Und von den 10 Bildern kommen zum Stern mit der 2. Klasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und von den 20 Bildern werden ausgesucht 3 Bilder für Preise. Und du mal abrechnen, wie viele Sonderpreise werden gemacht. Jeder von Jury gibt einen Preis. Und der große Preis, das andere wird noch einmal jurisiert für einen Sonderpreis.
Die Überraschung kam bei der Verleihung des großen Preises, der zum ersten Mal an die jüngste Alterskategorie verliehen wurde. Der große Preis der 14. Auflage des Wettbewerbs Kinder malen ihre Heimat geht an den Zweitklässler Adrian Kollmann aus Warmbronn bei Leonberg in Deutschland. Er konnte bei der Ausstellungseröffnung in Reschica nicht zugegen sein, den Preis nahm aber seine Großmutter Ada Lovasi aus der Nachbarortschaft Bokshan entgegen.
Das bedeutet sehr viel, denn die Wurzeln sind ja hier. Es geht um meine Tochter und um meine Enkelkinder, die Zwillinge Adrian und Stella Kollmann. Meine Tochter heißt Doris Lovasi und ist hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und in Deutschland verheiratet. Die Enkel machen uns immer, wenn wir wegfahren im Sommer, ein kleines Geschenk. Und das besteht immer aus einer Zeichnung oder einer Malerei. Im letzten Sommer haben sie uns diese zwei Malereien geschenkt für Oma und Opa. Stella und Adrian haben sie gemalt, bevor wir abgefahren sind. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Heuer wird wieder Kindermalen ihrer Heimat veranstaltet und da werden wir ja auch dabei sein. Und habe ich diese Bilder Herrn Ziegler übergeben und überhaupt nicht gedacht, dass es eigentlich so rauskommen wird, ja, dass Adrian den ersten Preis beginnt, den höchsten Preis. Wir freuen uns sehr und sie freuen sich auch. Ich habe ein kleines Video von Adrian und von Stella, wo er ein Dankeschön sagt für seinen Preis, den er gewonnen hat.
Hallo, ich bin Adrian Kollmann. Ich freue mich sehr über den Preis. Nur leider kann ich nicht bei euch sein, denn ich wohne weit weg. Und ich sende euch hiermit liebe Grüße, denn heute sind alle Kinder Gewinner. Wir sind Kinder, der Stoff, aus dem die Zukunft ist. Ui, ui, wir sind Kinder. Pass auf, dass du das nie vergisst. Tschüss.
Die Künstler, die so wie Adrian nicht bei der Preisverleihung in Reschica dabei sein konnten, erhalten ihre Diplome und Preise im Laufe des Jahres bei den verschiedenen Vernissagen in den jeweiligen Orten, denn das Projekt ist als Wanderausstellung gedacht, erklärt der Vorsitzende des Forums der Banater Berlandsdeutschen Erwin Josef Ziegler.
Im Monat Mai wird diese Ausstellung, die als eine Wanderausstellung konzipiert ist, nach Maribor in Slowenien gezeigt. Im Herbst kommt sie nach Kroatien, nach Ungarn und selbstverständlich dann in den verschiedenen Ortschaften Rumäniens, wo auch Teilnehmer gekommen sind.
Innerhalb der Ausstellungsvernissage boten nach der Preisverleihung örtliche Kindergruppen ein Kulturprogramm. Der Menestrelchor trug einige Lieder vor, darunter ein deutsches Frühlingslied. Die deutsche Kindertanzgruppe Enzian aus Reschica zeigte einige Tänze.
Liebe Zuhörer, das war die dritte Ausgabe des Funkmagazins in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie haben sich in dieser Stunde mit den interessantesten Themen der deutschsprachigen Redaktionen in Rumänien und Ungarn gut amüsiert. Auch Ende April sind wir mit den Highlights des Monats für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Osterfeiertage. Seien Sie auch bei der April-Ausgabe des Funkmagazins mit dabei. Aus Fünfkirchen verabschiedet sich Gabor Schulteis. Auf Wiederhören.